Willkommen, liebe Zuhörer, zur Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute bekommen Sie Tipps aus der Klostermedizin von der Heilpraktikerin und Gesundheitsberaterin Claudia Heinzel aus Mönchengladbach. Sie schrieb jahrelang Artikel zu Fragen der Gesundheit für die Monatszeitschrift der Steyler Missionare. Sie trägt den Titel Stadt Gottes und Frau Heinzel ist Mitautorin des Gesundheitsratgebers Steyler Klostermedizin Gesund durch die Natur. Und jetzt bekommen Sie Tipps von ihr, wie Sie Ihre herannahende Erkältung in den Griff bekommen und lindern können. Und Sie bekommen heute Tipps, was bei Erschöpfung und Nervosität hilft und wie wir Muskel- und Gelenkschmerzen lindern können mit Hilfe der sanften Medizin aus den Gärten der Klöster. Und sie ist seit 12 Jahren in eigener Praxis tätig und von dort ist sie uns jetzt zugeschaltet aus ihrer Praxis für Naturheilkunde. Ich begrüße herzlich am Telefon in Mönchengladbach Claudia Heinzel. Grüß Sie Gott.
Guten Morgen, Frau Böhler. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Frau Heinzel, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man Klöster besucht, dann wird ja nicht nur die Seele angesprochen durch die großartige Architektur und den unzähligen Skulpturen und Bildern, sondern auch die Klostergärten mit ihren vielseitigen Pflanzen für die Sinne, die ja angepflanzt wurden, für die, ja, um einfach die Ernährung zu sichern und die Gesundheit. Das ist etwas, was uns immer wieder ja anspricht, wenn man durch Klöster geht. Wie geht's Ihnen, wenn Sie Klöster besuchen? Was spricht Sie besonders an?
Ich kann das nur bestätigen. Ich finde es auch ein sinnliches Erlebnis. Was mich aber auch anspricht, ist, in diesen Gärten herrscht oft eine so angenehme, wohltuende Ruhe, dass man auch da in der Kommunikation, wenn man so will, mit den Pflanzen zu sich selber findet.
Und ein Teil von Klöstern und auch von Tradition von Klöstern ist, von Orden ist die Klostermedizin. Sie ist eine mittelalterliche Medizin und sie basiert vor allem auf der Phytotherapie. Und es lohnt sich, dieses alte und gewachsene Wissen mit unseren heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch Wissen, dass wir das einander verbinden und auch weitergeben. Und das wollen wir heute mit Ihnen zusammen tun, Frau Heinzel. Und Sie sind Heilpraktikerin, ja seit 12 Jahren in eigener Praxis tätig. Wie sind Sie mit der Klostermedizin in Berührung gekommen?
Ja, das war eine Begegnung in Steyl, wo die Steyler Missionare ihre Behausungen haben, hätte ich jetzt fast gesagt. Es gibt ja 3 verschiedene Klöster dort und eins der Klöster beherbergt Schwester Paulinia, die eine kräuterkundige Ordensfrau ist. Das Steyler Herz-Jesu-Kloster habe ich besucht vor 5 Jahren und bin mit ihr in Kontakt gekommen. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir wahrhaft seelenverwandt sind, was unsere Begeisterung für Klostermedizin und die Kräuter und die Schätze der Natur angeht.
Und dann hat man sie sozusagen dann auch mit in den Autorenpool mit aufgenommen, dass sie für Stadt Gottes dann auch geschrieben haben, jetzt jahrelang.
Ja, das hat sich fast natürlich entwickelt. Wir haben zunächst völlig unabhängig von der Stadt Gottes angefangen, unser Wissen zu tauschen. Das heißt, Schwester Paulinia hatte eine bestimmte Art, zum Beispiel Salben herzustellen aus den Kräutern, die sie da im Heilkräutergarten geerntet hat. Und ich hatte eine andere Art. Wir haben uns ausgetauscht und wir haben im Grunde schon mindestens 1 Jahr miteinander Tinkturen, Kräuter, Weine, Öle, Heilkräutertees und so hergestellt, bevor die Stadt Gottes darauf aufmerksam wurde und sagte, es wäre doch eigentlich mal interessant, wenn wir von ihrem Wissen profitieren könnten.
Genau, bevor die Redaktion auf sie aufmerksam wurde von der Zeitschrift, so wie jetzt auch die Redaktion der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb auf sie und das Buch aufmerksam geworden ist. Und sie halten auch zusammen mit Schwester Paulina Baumgartner heißt sie mit Nachnamen.
Ja.
Einkehrtage, Apotheke Gottes nennen sie die. Ja. Was erwartet einen, wenn man da zu ihnen kommt?
Ach, das ist einfach wunderbar. Es erwartet einen ein total entspanntes Wochenende im Klosterstall, in diesem Herz-Jesu-Kloster. Und Schwester Paulinia und ich führen im Grunde ein in den Umgang mit Heilkräutern. Also wir haben natürlich den Heilkräutergarten vor der Tür dort, aber es gibt auch viele Wildkräuter, die heilende Wirkung haben, die wir dort im näheren Gelände finden und an den Ufern der Maas, wo das Kloster beheimatet ist. Und was wir machen, ist heranführen daran, wie kann ich aus diesen Kräutern für mich zu Hause, für meinen persönlichen Gebrauch Heilmittel herstellen. Und das sind oft ganz einfache Techniken. Also zum Beispiel Beinwellsalbe, die dem Bein, also den Knochen gut tut, wird einfach nur in Schweineschmalz ausgekochte Wurzel sein. So schlicht kann man eine Salbe herstellen.
Und es muss einem ja jemand erzählen. Früher wurde ganz dieses alte Wissen von Hof zu Hof, von Familie zu Familie weitergegeben. Heute haben wir eine andere Methode. Wir gehen in die Apotheke, fragen den Apotheker oder unseren Arzt, was er zum Beispiel uns verschreiben würde bei Erkältungskrankheiten. Und bis wir zum Arzt gehen, vergeht ja oftmals auch eine ganze Weile Zeit und die Erkältung ist fortgeschritten. Und dabei könnte man zu Hause, gerade was Erkältungskrankheiten betrifft, ja schon einiges im Vorfeld tun, mit Hilfe der Alten mit Medizin.
Ja, kann man. Viele kennen das aus ihrer eigenen Kindheit noch, das berühmte Kamille-Dampfbad zum Beispiel. Da haben wir einmal die Heilwirkung der Kamille selbst, aber auch die Heilwirkung von Wasser. Auch das war in Klöstern immer bekannt. Und wenn man zum Beispiel die Kamille jetzt mit kochendem Wasser übergießt und sein Gesicht darüber hält und diese heilenden Dämpfe einatmet, dann hat das eine befeuchtende Wirkung auf die Schleimhäute, aber es hat auch eine antibakterielle, sogar antivirale Wirkung. Und deswegen ist das zum Beispiel schon das Erste, was man tun kann, wenn man merkt, Mensch, die Nebenhöhlen setzen sich langsam zu. Ich glaube, ich habe mir da was eingefangen.
Und auch wenn sich ein Husten herauskristallisiert?
Wenn sich ein Husten herauskristallisiert, ist das Kamillendampfbad deshalb wohltuend, wenn am Anfang der Husten anfängt, ist er oft ein Reizhusten. Und dann ist das eben so auch oft ein trockenes, reibendes Gefühl im Hals und dann kann ein zum Beispiel Kamille-Dampfbad wohltun.
Und wie ist es dann mit Thymian?
Wunderbar ist Thymian. Thymian wird anders eingenommen als über Dampf, nämlich als Tee zum Beispiel oder als Balsam, den man sich auf die Brust schmieren kann. Da geht es auch um ätherische Öle, die sich freisetzen. Aber der Thymian selbst ist nachgewiesenermaßen sogar gegen einen Virusinfekt hilfreich. Wenn man sich also infiziert, angesteckt hat und man weiß gar nicht so genau, was ist das jetzt, bakteriell oder nicht, dann ist ein Tee mit dem ganz normalen Thymian, den Sie auch in der Küche verwenden, der getrocknete, schon hilfreich. Aber auch wenn Sie Thymian im Garten haben, können Sie ihn ernten und mit kochendem Wasser übergießen. Ein paar Minuten ziehen lassen und möglichst heiß trinken.
Das waren jetzt Dampfbäder. Manche wissen gar nicht so recht, wie Gesichtsdampfbäder gemacht werden. Eher bekannt ist eine kleine Kunststoffwanne, die wir uns über die Nase stülpen und nur die Nase und der Mund die ätherischen Öle einatmet. Aber gerade das Dampfbad über das gesamte Gesicht bringt die heilende Wirkung, oder?
Ja.
Eine gute Wirkung. Warum?
Ja. Es ist auch wunderbar für die Haut, keine Frage. Mhm. Es ist so, dass wenn Sie ein Kamille-Dampfbad machen ohne dieses Gerät, dass Sie sich vor Mund und Nase halten, dann nehmen Sie eine Schüssel zum Beispiel, wo Sie die Kräuter einbringen, das Wasser aufgießen und dann nehmen Sie ein großes Handtuch und decken es über sich und die Schüssel, sodass Sie diesen Dampf einatmen können und diesen Dampf quasi auch in jeder Pore mitbekommen. Das ist schön für die Haut, das ist gut für die Schleimhaut, aber Sie sollten die Augen geschlossen halten, weil die Augen oft gereizt sind dann.
Eine Frage, die in dem Zusammenhang auch gerne gestellt wird, das ist, sollte das Kräuter, die Kamille oder der Thymian mitkochen? Wenn ja, wie lange bei offenem Deckel? Wie ist es mit den ätherischen Ölen, dass wirklich auch der volle, also alle ätherischen Öle quasi auch meinen Körper erreichen und nicht das Umfeld in meiner Küche oder wo immer ich das aufwärme?
Ja, genau. Also ganz wichtig, die meisten heilenden Inhaltsstoffe der Klosterkräuter sind tatsächlich die ätherischen Öle. Und um sich die nutzbar zu machen, hat man verschiedene Wege. Man kann das über Dampf, das haben wir eben besprochen. Man kann das mit Alkohol herauslösen. Man kann es mit Fett herauslösen zum Beispiel. Und beim Kamille-Dampfbad oder wenn man Thymian-Tee kocht, dann sollte das Kraut mit kochendem Wasser übergossen werden, aber nicht mitgekocht. Das ist meine persönliche Erfahrung. Wenn man lange mitkocht, dann kann man diese ätherischen Öle auch zerstören.
Und es wird auch gerne nochmal aufgekocht. Wie ist das einzuschätzen?
Sie meinen
nochmal ein zweites, um die Kräuter zu retten, den Sud. Und man macht aus demselben Sud einfach nochmal ein Dampfbad. Wie wirkungsvoll ist das?
Ich denke, dass sich die Wirkung hier abschwächt. Was ich mir gut vorstellen könnte, ist, wenn man gerne sparsam damit umgehen möchte und nicht gleich den ersten Sud vernichten möchte, dass man ihn erwärmt und einen Wickel zum Beispiel davon anfertigt. Das heißt, ein Baumwolltuch in das sehr warme Wasser gibt und den Leib mit dem ausgewrungenen Tuch umwickelt und dann sehr viel Wärme drumherum, Handtuch, Wärmflasche und so weiter.
Wir wollen heute altes Klosterwissen weitergeben. Unser Gast in der Naturheilpraxis ist Claudia Heinzel. Sie ist als Heilpraktikerin in Mönchengladbach tätig und als erstes Mittel der Wahl bei einer Erkältung, die herannaht, wenn also unser Körper kalt geworden ist und Symptome zeigt, sagt sie, das sind Kamille, Dampfbäder oder wenn sich ein Husten langsam auch einschleicht, ein Dampfbad mit Thymian. So, jetzt ist meine Erkältung schon vielleicht ein bisschen fortgeschritten oder ich möchte noch gerne einen Erkältungstee trinken. Worauf sollte ich denn achten, wenn ich mir einen Erkältungstee selbst mache oder auch aus der Apotheke besorge? Wie alt sollte er zum Beispiel sein, wenn ich jetzt in mein Regal schaue und einen alten Tee entdecke?
Auf diesen Tees sind Haltbarkeitsdaten angegeben. Da würde ich zunächst mal drauf gucken und das würde ich auch beachten. Wenn Sie selbst Kräuter sammeln, was ich auch tue, dann sollten Sie im Prinzip immer dann die alten Kräuter vernichten, wenn die neuen getrocknet sind. Also das wird ungefähr ein Jahr dauern. Solange können Sie die Kräuter verwenden und wenn die neue Ernte kommt, dann geben Sie die alten entweder in ein Kräutersäckchen oder ins Badewasser zum Beispiel, kann man sie auch wunderbar geben. Oder mischen Sie im Garten unter, falls Sie einen haben.
Salbei ist auch so ein Erkältungsmittel der Wahl.
Ja.
Es antibakteriell wirkt genauso wie die Kamille.
Wirkt etwas unterschiedlich. Die Kamille und der Salbei haben unterschiedliche Wirkorte. Die Kamille ist allgemein entzündungslindernd. Auch der Kamillentee würde zum Beispiel bei einer Magenschleimhautreizung lindernd wirken, nicht nur bei einer Reizung der Bronchialschleimhäute. Und Salbei hat den Schwerpunkt woanders, nämlich bei den Viren. Sie können zum Beispiel auch, wenn Sie unter Herpesviren leiden, Herpesbläschen bekommen, ein frisches Salbeiblatt zerkauen. Das ist nicht sehr lecker. Und dieses zerkaute Blatt auf das Bläschen tupfen. Da haben Sie eine wunderbare antivirale Wirkung. Und wenn Sie Salbei Tee herstellen, also das Salbeiblatt entweder frisch oder getrocknet überbrühen, dann können Sie damit auch gurgeln, wenn der Hals entzündet ist.
Bei Halsentzündungen also nicht nur das Mittel der Wahl, vielleicht mit Salz zu gurgeln, was wir allerdings nicht aus dem Klostergarten ernten können, sondern auch mit Salbei. Wie sind denn die zahlreich angebotenen Salbeibonbons zu bewerten? In Bezug auf ihre Wirkung als Halsmittel.
Jetzt fragen Sie mich natürlich, und ich höre mit zwei Ohren hin, denn in meinem ersten Beruf bin ich Ernährungswissenschaftlerin, das bin ich seit 25 Jahren und seit 12 Jahren Heilpraktikerin. Und Salbeibonbons, wenn man krank ist, dann ist ein Bonbon schon etwas, wo man sagt, ach, es tut mir gut, aber es ist der schiere Zucker und tut den Zähnen nicht gut. Und der Extrakt an Salbei, der darin enthalten ist, ist nicht besonders hoch. Wenn Sie mehr Effekt möchten, mehr Wirkung möchten, dann nehmen Sie den puren Salbei.
Purer Salbei aus meinem eigenen Garten oder aus der Apotheke bzw. dem Fachhandel. Ich möchte nochmal auf die wichtige Frage auch zu sprechen kommen, wie ich jetzt meine Kräuter halten sollte und wann und wie ich nach welchen Gesichtspunkten ich auch immer mal wieder die Kräuter auch aussortiere und vielleicht sogar verwerfe, also wegwerfe. Sagen wir jetzt erstmal die Tees, die getrockneten Kräuter, oft Blätter, Blüten oder auch die Wurzeln.
Wenn Sie zum Beispiel selbst Minze im Garten haben, auch ein wunderbares Kraut für oder gegen Erkältungen, dann ist es wichtig, bei der Ernte darauf zu achten, dass es getrocknet wird, und zwar zügig getrocknet, damit die Kräuter nicht anfangen zu gären oder zu fermentieren. Wenn sie getrocknet sind, dann ist es wichtig, sie nicht zu zerbröseln, sondern möglichst im ganzen Blatt luftdicht zu lagern. Erst wenn wir das Kraut verwenden für einen zum Beispiel Pfefferminztee, das Kraut etwas mit den Fingern kleinbröseln. Wenn Sie das vorher machen, verliert es zu viele Wirkstoffe.
Das ist eine wichtige Information. Das gilt sicherlich auch für Küchenkräuter, dass wir sie ruhig im gesamten Blatt trocknen und bevor wir sie anwenden, dass wir sie in der Hand zerbröseln, portionsweise, so wie wir sie gerade brauchen. Die Minze, haben Sie jetzt auch schon auch als Stichwort angegeben, wird auch gerne angewandt. Die Pfefferminze ist da am bekanntesten bei Erkältungskrankheiten.
Ja, hier sind es auch wieder die ätherischen Öle, die lindernd wirken können, können aber auch sehr reizend wirken. Vielleicht kennen Sie solche Pfefferminzölextrakte, die man kaufen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sowas nennen kann wie Heilöl oder so, das kennen Sie. Wenn Sie das mal zufällig pur an die Nase oder in die Nähe der Augen aufgebracht haben, wissen Sie, wie aggressiv das ist. Das tut weh und die Tränen laufen. Deswegen ist es gut, bei der Pfefferminze auch beim Blatt zu bleiben und nicht unbedingt einen Extrakt zu wählen. Wenn Sie
Extrakt, auch ätherisches Öl, genau, oder ein Wasserauszug.
Genau. Mhm. Wenn Sie Pfefferminze verwenden möchten, ist es als Pfefferminztee wohltuend. Sie können aber auch zum Beispiel ein Minzöl selbst herstellen, indem Sie frische Minze sehr, sehr klein hacken, mit einem guten Olivenöl übergießen, 2 Wochen ziehen lassen. Und dann werden Sie merken, das ist nicht so intensiv wie das, was man kaufen kann. Aber es hat einen feinen Minzduft, der auch den Schleimhäuten gut tut und man kann damit die Brust einreiben.
Ah, mit einem selbstgemachten Minz-Olivenöl 2 Wochen einfach stehen lassen, das Ganze wahrscheinlich dunkel und kühl?
Ja, das kommt drauf an. Also es ist gut, das nicht in der prallen Sonne zu machen, aber kühl muss es auch nicht sein, denn die Zimmerwärme trägt dazu bei, dass das Öl mehr von diesen Extrakten herauslösen kann.
Und dieses Minzöl reibe ich auf meine Brust ein und das gibt den wohltuenden Effekt, den wir von so manchem Minzbalsam kennen.
Genau.
Manchmal denkt man ja, desto mehr es kribbelt auf Brust und Rücken, desto wirksamer ist es. Wie ist es denn gerade bei Heilkräutern? Wir denken ja gerne, desto mehr ich davon nehme und verwende, desto besser hilft es mir. Was sagen Sie da als erfahrene Heilpraktikerin dazu?
Kommt drauf an. Also, dass es kribbelt zum Beispiel auf der Haut, ist prima bei Schmerzen. Da verwendet man ja dann auch Extrakte aus Pfeffer zum Beispiel, dieses Capsaicin, und das macht große Hitze und Wärme auf der Haut. Bei Erkältung ist Wärme auch wichtig, dass man sich warm einhüllt, dass man vielleicht mal eine Wärmflasche benutzt oder ein warmes Bad nimmt. Aber viel hilft viel, ist in diesem Fall oft kontraindiziert, denn zum Beispiel bei der Minze, wenn man das mal als Beispiel nimmt, das ist auch ein wohltuendes Kraut bei Magenschleimhautreizung. Nehmen Sie aber täglich zum Beispiel einen 1/2 Liter Pfefferminztee zu sich, kann die Magenschleimhaut davon krank werden. So, die Dosis ist ganz, ganz wichtig. Zu viel kann oft die Krankheit verursachen, die man verhindern will.
Das ist ein wichtiger Tipp. Etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben, wo man aber auch gerne sagt, es soll im Vorfeld, wenn eine Erkältung herannaht, genommen werden. Und die Frage möchte ich Ihnen gleich mal stellen, ob das wirklich so ist. Das ist das Echinazin.
Ja, das ist der Extrakt aus der Sonnenhutpflanze, eine wunderschöne Blume, die wir auch im Klostergartensteil haben. Dieser Extrakt soll das Immunsystem stärken. Und hier liegt auch ein bisschen eine Gefahr, nämlich dass Menschen, die eine Immunstörung haben, eine Autoimmunstörung, dieses Extrakt nicht zu sich nehmen sollten. Denn stellen Sie sich vor, wie bei einer Allergie zum Beispiel, wo das Immunsystem gegen sich selbst arbeitet, Sie regen das noch an mit Echinacea. Dann arbeitet es noch mehr gegen sich selbst. Deswegen sollten Sie Echinacea-Präparate nur zu sich nehmen, wenn Ihr Immunsystem grundsätzlich in Ordnung ist und nur jetzt schwächelt, zum Beispiel wegen einer Erkältung. Und da kann man die Wurzel von Echinacea-Pflanzen in Alkohol ansetzen und sich selbst eine Tinktur mischen. Wenn man aber ganz sicher gehen möchte in der Dosierung, dann sind diese Tinkturen aus der Apotheke ganz wunderbar geeignet.
Und Echinacin, kann ich es noch nehmen, wenn meine Erkältung schon voll im Gange ist oder in der Anlaufphase?
Es ist sehr, sehr sinnvoll, das am Beginn einer Erkältung zu nehmen, weil hier das Immunsystem optimal gestärkt werden kann. Aber es schadet auch nicht, wenn man es im Verlauf nimmt. Wirkungsvoller ist es zu Beginn.
Worüber man sich auch immer wieder streiten könnte, das ist die Frage, ob es noch etwas nützt, wenn eine Erkältung ausgebrochen ist, Frau Heinzel, dass ich mich eindecke aus der Apotheke mit vielen Mittelchen in der Hoffnung, dass meine Erkältung dann schneller vorbeigeht. Inwieweit wirken jetzt all diese Tees, Kräuter, ätherischen Öle, die wir bisher genannt haben, heilend bzw. lindernd?
Da kann man vielleicht nochmal den Schritt zurückgehen in die Idee, die in den Klöstern herrschte, wenn ich krank geworden bin, was brauche ich da eigentlich zum Gesundwerden? Dazu gehört Bettruhe, dazu gehört gutes Essen, dazu gehört eine gewisse Hygiene, die ich betreibe und natürlich Medizin. Und wenn ich mir heute anschaue, auch bei meinen Patienten, die erkältet sind, was davon wird umgesetzt? Am allerwenigsten die Ruhe. Das ist etwas, was mich sehr bekümmert. Dann geht man lieber hin und deckt sich ein mit Massen Anti-Erkältungsmitteln genau. Und hofft, dass es einem besser geht und zwar schnell, damit man auch schnell wieder funktioniert. Und wenn ich da dann sage, mit Bettruhe wären Sie schneller davon ab und es ginge Ihnen zügig besser, dann sehe ich bekümmerte Gesichter, weil uns das heute kaum noch ermöglicht ist. Ja, dann, um auf Ihre Frage nochmal einzugehen, wie sinnvoll ist das, geht das schneller? Es geht nicht wirklich schneller, wenn man nicht auch die anderen Aspekte beachtet.
Die anderen Aspekte heißen also ausreichend Ruhe, Bettruhe. Das heißt auch nicht zu Hause dann am Computer vielleicht sitzen und die genau. Arbeit machen, soweit es möglich ist, man sich das erlauben kann. Gutes Essen, was verstehen Sie darunter?
Die berühmte Hühnersuppe. Ja. Ich persönlich bin Vegetarier, ich würde sie nicht zu mir nehmen, aber man hat tatsächlich festgestellt, jetzt kommt das Kästchen, das Schatzkästchen der Ernährungswissenschaft, dass gerade in einer selbstgekochten Hühnersuppe Substanzen enthalten sind, die das Immunsystem optimal stärken bei Erkältung und sogar bei Depressionen, fand ich sehr interessant. Wenn ausreichend und gute Ernährung aber allgemein gesprochen ist, auch für Leute wie mich, die kein Fleisch essen, dann ist es wichtig, vitaminreich zu essen. Das heißt frisches Obst, frisches Gemüse, wo wir optimale Vitaminversorgung und Mineralversorgung haben. Und über den Tag verteilt häufiger kleinere Mahlzeiten zu sich nehmen, wenn man krank ist. Mag man ja sowieso nicht so große Mahlzeiten essen. Und viel Tee trinken und überhaupt viel trinken.
Und dann natürlich Erkältungstees mit den Kräutern, die wir ja auch schon genannt haben.
Da darf ich noch mal kurz einhaken. Mhm. Bei den Heilkräutern ist es eben wichtig, noch mal, nicht viel hilft viel. Bitte trinken Sie keinen Liter Thymian-Tee am Tag. Man spricht von 2 Bechern am Tag, 2 bis 3.
Zum Beispiel von Thymian-Tee. Zum Beispiel. Was wären denn Tees, die Sie noch empfehlen bei Erkältungskrankheiten, wenn ich jetzt lieber gerne warme Getränke zu mir nehmen möchte?
Eine sehr schöne Mischung aus verschiedenen Kräutern kann man sich selbst herstellen oder herstellen lassen in der Apotheke. Dazu gehört für mich auch die Königskerzenblüte. Macht den Tee sehr geschmackvoll, wie ich finde, hat eine schleimlösende Wirkung. Die Pfefferminze mit den ätherischen Ölen. Der Salbei und der Thymian. Wenn man diese 4 Kräuter zusammenmischt, dann hat man einen ganz hervorragenden Erkältungstee. Die kann man zu gleichen Teilen mischen lassen. Minze, Königskerze, Salbei und Thymian.
Etwas, was bei Erkältungskrankheiten auch immer angesprochen wird, ist, dass wir versuchen, die Schweißbildung anzuregen. Ja. Warum ist das wichtig? Und vielleicht sogar ein Fieber auch hervorzurufen. Das ist eine gewünschte Reaktion.
Ganz genau. Ich habe in meiner Praxis auch sehr viele Kinder Und die Eltern sind immer sehr besorgt, wenn die Kinder fiebern. Und ich versuche dann immer, das Bewusstsein dafür zu stärken, dass Fieber das allerbeste, ja, körpereigene Heilmittel ist, um Bakterien und Viren zu zerstören. Denn häufig haben wir es mit viralen Infekten zu tun. Und da hilft auch kein Antibiotikum, sondern da hilft tatsächlich Hitze am allerbesten. Und es gibt viele Erwachsene, die gar nicht schwitzen und auch gar nicht fiebern können. Und da ist es besonders wichtig, wenn man das erzeugt. Da kann man zum Beispiel mit Lindenblütentee Schwitzen erzeugen oder mit einem warmen bis heißen Vollbad. Da muss man allerdings auf seinen Kreislauf aufpassen. Das sollte man nicht alleine machen, sondern immer schauen, dass jemand da ist, der einem hilft, damit man, wenn man aus der Wanne steigt, nicht stürzt.
Das waren jetzt Tipps aus der Naturheilpraxis und dem Klostergarten von Claudia Heinzel, wie wir mit Erkältungskrankheiten umgehen können, wie wir sie lindern. Aber sie hat herausgestellt, neben den Heilkräutern, Heiltees, dass es wichtig ist, dass wir Ruhe einhalten, eine Bettruhe, gutes Essen, dass auch die hygienischen Bedingungen gegeben sind und dann natürlich die Medizin aus dem Klostergarten oder eben aus Klostergarten und Apotheke. Jetzt gleich wollen wir weitersprechen, was wir tun können, wenn wir uns müde und schlapp fühlen, wenn wir uns ausgebrannt fühlen. Ja, wenn es uns einfach nicht gut geht, wenn wir niedergeschlagen sind, erschöpft sind. Darüber sprechen wir jetzt gleich hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit der Gesundheitssendung und der Heilpraktikerin Claudia Heinzel. Heute bekommen Sie in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Tipps aus dem Kloster, aus dem Klostergarten. Unser Gast ist bekannt oder hat Kontakt geschlossen mit Schwestern, mit Steyler Missionsschwestern und ist sozusagen zu Hause in Steyl im Klostergarten. Bekannt, Frau Heinzel, sind ja eher so die Benediktiner, die auch viele Bücher herausgebracht haben. Sicherlich ist da Pater Kilian Saum, der viele Bücher auch zusammen mit einem Medizinhistoriker herausgebracht hat, sicherlich mit am bekanntesten. Aber was mich besonders fasziniert hat, nicht nur die Benediktiner haben Klostergärten, sondern wohl auch die Steyler. Und natürlich wird jetzt, wenn wir Vertreter aus anderen Orden hätten, würde jeder Orden sagen, ja, bei uns auch. Sie haben sich jetzt mit dem Klostermedizin der Steyler Missionare in besonderer Weise auseinandergesetzt. Daraus ist auch der Gesundheitsratgeber mit entstanden, an dem Sie mitgeschrieben haben, Steyler Klostermedizin mit dem Titel Gesund durch die Natur und wie wir Gesundheit fördern können mit Hilfe der Natur. Darum soll es uns heute gehen in der Gesundheitssendung hier bei Radio Horeb und wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was wir bei Erkältungskrankheiten tun können. Und jetzt haben wir uns ein breites Feld noch herausgesucht, nämlich wenn wir erschöpft sind, wenn wir nervös sind, wenn wir vielleicht unter Schlafstörungen leiden. Und so das Kraut der Wahl, wenn wir sanft mit einer Melancholie, mit einer Schwermütigkeit umgehen wollen, das ist ja das Johanniskraut, das auch gerade von vielen gerne in der dunklen und kalten Jahreszeit eingenommen wird. Was erzählen sich die Nonnen und Mönche? Was erzählt man sich, gibt man an altem Wissen weiter, gerade in Bezug auf Johanniskraut?
Ja, das Johanniskraut, wenn man die Pflanze betrachtet, dann hat man auch schon einen Zugang, wie früher sowieso Pflanzen häufig in Klöstern auch betrachtet wurden. Dann schaut man eine Signatur an, eine Form. Und wenn man die Johanniskrautpflanze anschaut, dann ist es eine gelbe Blüte mit 5 leuchtend gelben Blütenblättern, die fast wie eine Sonne aussehen. Und deshalb auch der Bezug von Johanniskraut zum Tag. Also wenn ich am Tag erschöpft bin, am Tag nervös bin oder leicht deprimiert oder melancholisch und ich möchte mehr Sonne in mein Leben holen, dann ist Johanniskraut dazu wunderbar geeignet. Und dann gibt es die Möglichkeit, das getrocknete Johanniskraut als Tee zu trinken. Aber auch, und das ist das Besondere am Johanniskraut, so kann man auch prüfen, übrigens in der Natur, ob man es mit Johanniskraut zu tun hat oder nicht. Wenn man die Blättchen zwischen den Fingern zerreibt, dann tritt ein rotes Öl aus. Und das hat man an den Fingerkuppen nach ganz kurzer Zeit, nachdem man ein gelbes Blatt zerrieben hat, rotes Öl an den Fingern. Dieses Rotöl wird auch extrahiert und das kann man in Kapselform zu sich nehmen. Auch das hat beruhigende Wirkung. Ich bin allerdings ein großer Freund, und das liegt sicherlich an unserem Garten in Stall, vom geernteten Johanniskraut, das man trocknet und dann als Tee trinkt.
Und diesen Tee, wenn ich ihn nicht gerade im Garten habe, das Johanniskraut, kann ich auch aus der Fachhandel oder auch der Apotheke natürlich beziehen. Ganz genau. Nun gibt es auch, gerade was Johanniskraut betrifft, sagt man ja, man wird empfindlich auf Sonnenstrahlen. Ja. Und Johanniskraut ist ja eher eine sonnenartige Pflanze, die, auch wenn wir sie anschauen, von der Signaturlehre her erinnert sie an die Sonne. Und deswegen wird es gerade gerne auch genommen zur dunklen Jahreszeit. Was ist zu beachten, wenn ich jetzt Johanniskraut zur Stimmungsaufhellung gerne einnehmen möchte?
Es gibt zwei Dinge, die zu beachten sind. Das eine ist, dass man keinen Herzfehler haben sollte oder keine Herzmedikamente einnehmen sollte, wenn man Johanniskraut verwenden möchte zur Stimmungsaufhellung. Da gibt es neuere Untersuchungen, dass es da Wechselwirkungen gibt. Und das Zweite ist, was Sie eben erwähnt haben, Frau Böhler, dass, wenn man große Dosen Johanniskraut einnimmt, das passiert Ihnen nicht, wenn Sie Tee trinken, aber wenn Sie dieses Rotöl konzentriert einnehmen, dass dann die Haut sehr empfindlich für Sonne wird. Und dann gibt es Pigmentstörungen auf der Haut. Es gibt dann braune Flecken durch diese hohe Dosis von Johanniskraut und Sonne.
Auch Wintersonne?
Eher nicht, deswegen empfiehlt es man ja so gerne, man ist ja so gerne im Winter, weil die Wintersonne ja nicht so intensiv scheint, wir außerdem mehr bekleidet sind, weniger Haut überhaupt in Kontakt kommt mit Sonne, passiert das im Winter eher selten.
Und wie hoch sollte ich Johanniskraut dosieren?
Es ist so, dass bei Johanniskraut 2-3 Kapseln überhaupt nichts bewirken werden, sondern es braucht einen gewissen Einnahmezeitraum, bevor man diese Wirkung spüren kann. Und da sagt man mindestens 4-6 Wochen, bevor man merkt, dass die Stimmung sich aufhält. Oder man nutzt den sogenannten synergistischen Effekt mit anderen Heilpflanzen. Wenn man zum Beispiel Johanniskraut und Melisse oder Johanniskraut mit Melisse und Hopfen mischt, dann wirkt das Johanniskraut schneller.
Und da wären wir auch schon beim nächsten ätherischen Öl bzw. Kraut, über das wir sprechen wollen, gerade wenn es um unsere Seele geht, die vielleicht etwas Zuwendung braucht.
Die Melisse ist auch dem Tag zugewandt. Wenn Sie Melisse zu sich nehmen, ist es immer etwas anregend, sodass, wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten hat, mit großer Unruhe abends nicht einschlafen zu können, ist Melisse nicht geeignet. Melisse hat etwas auch mit der Tagesenergie zu tun. Wenn Sie selbst Melisse im Garten haben oder in der Natur schon mal zerrieben haben, es hat einen sehr anregenden, zitronigen Duft. Deswegen wird sie oft auch Zitronenmelisse genannt. Neben diesem anregend zitronigen Duft hat es auch eine etwas beruhigende Wirkung, aber nicht einschläfernd. Sodass das eben auch ein Kraut ist, das man wunderbar über Tag in Teeform zum Beispiel zu sich nehmen kann.
Und Melisse hat ja auch zig verschiedene Pflanzengattungen. Woran merke ich denn oder woher weiß ich denn, wenn ich Melisse im Garten habe, ob ich auch die Heilpflanze, ob es die Heilpflanze ist, ob sie heilende Wirkung hat? Also wie unterscheiden sich die Melissenarten?
Also es gibt, ähnlich wie bei dem Johanniskraut, auch bei der Melisse viele Sorten. Jede davon hat Heilwirkung und der Unterschied ist nicht sehr groß. So jede Melisse, die Sie im Garten haben, können Sie als Melissentee trinken.
Dass sie wirkt ausgleichend und sozusagen stärkend auf meine Seele, auf nervöse Zustände. Etwas, was wir ja auch gerne nehmen zur Beruhigung, Das ist der Hopfen, das ist immer etwas zum Schmunzeln, weil aus Hopfen ja meist das Bier hergestellt wird, das wiederum ja Alkohol enthält und die Wirkung von Alkohol ist ja dann nicht so willkommen, sei denn, wir tun Wirkstoffe aus Pflanzen, versuchen den Alkohol herauszuziehen. Aber der Hopfen ist ein hervorragend beruhigendes Mittel. Auch gerade, man nennt den Hopfen auch gerne ein Frauenheilmittel. Warum?
Das liegt daran, dass der Hopfen tatsächlich östrogenähnlich wirkt. Darin liegt sowohl sein Segen als auch sein Fluch. Denn wenn wir uns vorstellen, das ist eine Statistik aus der Ernährungswissenschaft. In Deutschland trinkt der Durchschnittsmann mehr Bier als Trinkwasser, dass er damit eben Hopfen und damit auch weibliche Sexualhormone zu sich nimmt. Ich habe das in meiner Praxis auch sehr häufig erlebt, dass eine gewisse Zeugungsunfähigkeit unter Umständen daher rührt, dass sehr viel Bier getrunken wird und damit sehr viel Hopfen aufgenommen. Das ist auch neuere Forschung wird noch diskutiert. Und wenn ich jetzt auf das eingehe, was Sie eben sagten, Frau Böhler, dass es ein Frauenkraut ist, ist es das eben wegen der Nähe zu weiblichen Sexualhormonen, Östrogen. Der Hopfen ist aber auch sehr spannend und interessant in der kulinarischen Welt. Das heißt, wenn man Hopfensprossen zum Beispiel erntet und die in Butter brät, schmecken die spargelähnlich. Wenn der Hopfen geblüht hat und diese blättrige Hopfenblüte langsam sich dem Ende zuneigt und man zerreibt die zwischen den Fingern, riecht sie nach Knoblauch. Ach. Es ist ein total spannendes Gewächs.
Also wenn man in der Hopfenregion lebt, ja, dann sollte man sich da doch mal näher mit beschäftigen.
Unbedingt. Sie hatten vorhin ja auch unser Heil- und Wildkräuterseminar angesprochen, das wir im Klosterstall durchführen. Und da erleben wir dann solche Sachen auch miteinander, dass solche Pflanzen auf vielen Ebenen Freude bereiten. Und das wussten die in den Klöstern auch. Man hat das sowohl gegessen als auch zum Bierbrauen verwendet, als auch als Heilmittel.
Der Baldrian ist ja auch so ein ganz beliebtes Mittel, wenn es darum geht, dass wir uns Ruhe verschaffen möchten, wenn wir Schlaf anstoßen möchten. Vielleicht jetzt ein paar Worte bitte zum Baldrian.
Bei einem wohltuenden, entspannenden Heilkraut, das für die Nacht geeignet ist, das die Schlafbereitschaft fördert. Und hier ist es von der Pflanze die Wurzel, die man verwendet. Wenn Sie mal eine Baldrianwurzel ausgegraben haben, dann müssen Sie gar nicht so sehr an den feinen Wurzelhärchen reiben. Sie riechen es sofort, den ganz typischen Duft von Baldrian. Der allein ist schon beruhigend. Und wenn man jetzt den Baldrian zum Beispiel als Tee verarbeitet oder als Tinktur einen Kräuterauszug herstellt, ist das sehr, sehr schlaffördernd. Es gibt Menschen, die auf Baldrian tatsächlich vollkommen konträr reagieren und davon aufdrehen. Das kann man vorher schlecht sagen. Deswegen muss man Baldrian immer ausprobieren und gucken, ob es das richtige, beruhigende Kraut für einen selbst ist.
Ja, danke schön bis hierhin, Frau Heinzel. Jetzt möchte ich aus Südtirol Frau Christine begrüßen. Grüße Gott.
Schönen guten Morgen. Ich bedanke mich mal recht vielmals für die wunderbaren Sendungen, die Sie alleweil abhalten. Möchte allen noch ein gutes, gesegnetes neues Jahr wünschen.
Vielen Dank.
Und ich kann nur bestätigen, was die Frau Doktor gesagt hat. Ich bin selber sehr eine Verfechterin für die Naturheilkunde. Ich befasse mich schon 30 Jahre mit. Und ich möchte Ihnen nur sagen, zum Beispiel isländisch Moos ist auch sehr gut für Erkältungen, wenn man es mit Fenchel mischt, ist kräftig nebenbei sehr noch und löst ganz gut den Schleim. Und Königskerze mit Andorn gemischt von der Hildegard Medizin ist auch sehr gut. Und ich bedanke mich noch einmal für die Sendung und alles, alles Gute. Danke vielmals.
Ja, danke schön, danke. Frau Christine, auf Wiederhören. Vielen da Dank. Sind wir jetzt auch. Es gibt sehr viel Wissen, was heute transportiert und vermittelt wird, auch aufgrund der Medien, auch in Büchern. Es wird sehr viel publiziert. Und wir sprechen ja jetzt heute über die Medizin aus Klostergärten. Inwieweit verquicken Sie das Wissen aus den verschiedenen Bereichen auch in Ihrer Praxis, Frau Heinzel? Also auch, genau.
Ja, das ist immer abhängig vom Patienten. Ich verquicke tatsächlich mein Wissen über die Heilkunde der Pflanzen mit meinem Wissen in anderen Bereichen. Manchmal hilft einem Patienten nur, wenn man sich aus mehreren Bereichen bedient. Einer meiner Schwerpunkte ist natürlich, weil ich Ernährungswissenschaftlerin bin, auch die Ernährungsberatung. Und sehr häufig ist das, was ich esse, auch wirklich heilsam oder kann das, was ich sonst als Nahrung zubereite, mir auch Heilwirkung bringen.
Worauf ich fragen möchte, das isländische Moos, ist das ein deutsches Heilkräuter? Ich dachte, das kommt aus dem Ausland.
Da muss ich Ihnen sagen, habe ich überhaupt keine Ahnung von.
Weil es kommen sehr viele Heilkräuter zu uns auch aus Asien inzwischen. Und ich frage mich manchmal, wie reagiert unser europäischer Organismus darauf? Wie sind da einfach so die Erfahrungen? Und wo sollte ich sagen, nein, ich bleibe jetzt vielleicht auch konsequent bei dem Wissen aus den Klostergärten?
Ja. Also es gibt tatsächlich Strömungen, die sagen, wir haben hier eine gewisse Genetik, eine gewisse körperliche Voraussetzung und wir Menschen als immer noch Teil der Natur reagieren auf unsere hier beheimateten Kräuter und auch Nahrungsmittel anders als auf Kräuter und Heilmittel aus dem Ausland. Die gibt es tatsächlich. Ich habe noch keine klare Meinung dazu. Ich kann für mich nur sagen, dass kein Mensch alle Heilpflanzen kennt und dass im Prinzip auch in der Naturheilpraxis, wenn man, sagen wir, 100 Pflanzen kennt, man mit diesen 100 Pflanzen unheimlich vielen Menschen weiterhelfen kann. Und wenn diese 100 Pflanzen es tun, warum dann so weit in die Ferne schauen? Ich bin mir wohl, um nochmal auf das isländische Moos zu kommen, nicht ganz sicher, ob wir das nicht auch haben, ob das nicht auch eine Pflanze ist, die hier wächst. Gut. Ich möchte nochmal kurz, wenn ich darf, auf die Kloster auf das Klosterwissen zum Beispiel der Benediktiner kommen, ohne die unsere Medizin heute so weit gar nicht wäre, da sie ja der Schrift mächtig waren und das niederlegen konnten, was sie an Heilwissen hatten. Da bin ich unendlich dankbar.
Weitere Hörer sind in der Leitung, sind am Telefon in Landshut zum Beispiel. Die Frau Hahn, die ich jetzt begrüße. Grüß Gott, Frau Hahn.
Grüß Gott zusammen. Ich hätte eine Frage. Bei mir sind die Schwachstellen die Bronchien. Kann man vorbeugend oder die Bronchien stärkend, kann man da auch irgendetwas tun? Also nicht erst, wenn eine Bronchitis da ist, sondern vorbeugend eben, um die Bronchien zu stärken. Gibt es da auch etwas, was Sie mir empfehlen können, Frau Heinzel?
Hallo, Frau Hahn. Ja, hallo. Die Bronchien sind tatsächlich auch großen Belastungen ausgesetzt heute, weil wir immer mehr Umweltbelastung haben und immer weniger Menschen rausgehen. Das Erste, was ich Ihnen empfehlen würde, um die Bronchien zu stärken, ist bei wunderbarem, klarem, auch kaltem Wetter mindestens eine Stunde spazieren zu gehen.
Ah ja.
Kriegen Sie das hin?
Schauen. Halbe Stunde könnte ich hinkriegen.
Ja, das ist doch toll. Das ist ja schon mehr, als die meisten machen. Und das Zweite ist, denken Sie dran, wir haben vorhin mal über das Kamille-Dampfbad gesprochen, dass man die Bronchien immer gut befeuchtet, durchaus auch mit Kräutern. Dass Sie hin und wieder, vielleicht einmal die Woche, vielleicht am Sonntag, ein Kamille- oder Thymian-Dampfbad machen.
Ah ja, das sind schon mal zwei Sachen, die kann ich umsetzen.
Das ist schön.
Gut, ich danke Ihnen, Frau Hahn.
Sehr gerne. Tschüss,
alles
Frau Hahn.
Dankeschön, Frau Hahn, für Ihren Anruf. Aus Günzburg haben wir jetzt Frau Mühlenbein, mit der wir sprechen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott miteinander. Meine Enkelin ist so oft erkältet und es geht auch öfters an die Ohren. Was könnte man da empfehlen?
Ja, Ihre Enkelin, Frau Mühlenbein, geht wahrscheinlich schon in den Kindergarten.
Ja, ja.
Und das ist ganz oft so, dass die Kinder, wenn sie dann dort angekommen sind, viele Krankheiten mit nach Hause bringen und ein Infekt sich vom nächsten ablösen lässt. Die Ohren sind wirklich empfindlich und hier kann ich auch aus der Klostermedizin empfehlen, öfter mal ein Zwiebelsäckchen aufzulegen. Das heißt, man zerkleinert eine Küchenzwiebel, gibt es in ein Leinensäckchen, haut vielleicht mit der Faust noch ein bisschen darauf, um die Zwiebel weich zu machen und legt das dann aufs Ohr.
Ja, wenn schon die Schmerzen anfangen, oder?
Ja, wenn das Ohr schon ein bisschen gerötet ist. Das kann man unter Umständen so mit dem bloßen Auge nicht sehen, aber die Kinderärzte sehen das ja dann viel eher mit ihren Geräten, ob schon eine Rötung da ist oder nicht. Und manchmal ist die Rötung schon da vor dem Schmerz.
Ja, so. Sie hatte das aber schon vor dem Kindergarten, hatte sie das schon öfters.
Gut, danke schön, Frau Mühlenbein.
Ja. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Aus München hat uns jetzt Herr Groß erreicht. Grüß Gott, Herr Groß.
Ja, guten Tag zusammen. Vielen Dank, Frau Händel, für Ihre gute Arbeit. Da wird man so schnell über das Wichtigste informiert. Ich möchte noch dazu sagen, dass auch Rosmarin sehr entspannend und wärmend ist, auch Oregano. Dann Salbei hat zwei gute Seiten. Sie macht den Menschen ausgeglichen und kämpft gegen Bakterien. Ferner, wer Dill nimmt, der hat dann so guten Honig in sich, weil Dill ist reich an Honig. Dann auch Majoran, was oft gar nicht getrunken wird, wie auch Bohnenkraut. Bei Majoran haben wir auch entspannende Aspekte. Und das Bohnenkraut, viele haben ja Schwäche, auch Nervenschwäche, weil sie sich schnell aufregen. Das wirkt sehr entspannend, man bleibt auf dem Boden und explodiert nicht so schnell.
Das ist ja toll.
Interessant war ja auch das mit dem Hühnchen. Nur erstens finde ich es toll, dass Sie sich zum Vegetarismus bekannt haben. Bin auch schon 50 Jahre da drin und es geht mir sehr gut. Aber das Hühnchen würde ich dann aus biologischem Anbau nehmen, weil Sie haben es ja auch in der Presse verfolgt, wie viele Dinge diese Tierchen essen müssen und wie grausam sie aufgezogen
worden sind. Danke für die Anregung.
Ja, also nochmal herzlichen Dank für diese interessante Sendung.
Danke Ihnen, Herr Groß.
Auf Wiederhören, Herr Groß. Aus München war das. Jetzt gehen wir auf. Möchten Sie dazu noch etwas sagen?
Ja, mir fiel der Dill nochmal ein. Das finde ich ganz toll, dass er ihn erwähnt hat, weil man, das wissen viele nicht, das ist auch Wissen unserer Urväter, nicht nur der Klosterkräuter, mit Dill und Schweineschmalz eine tolle Schmerzsalbe herstellen kann. Also Dill in Schweineschmalz auslassen, erkalten lassen, am nächsten Tag nochmal erwärmen, abfiltern und dann hat man eine tolle Schmerzsalbe, zum Beispiel wenn man sich verstaucht hat oder wenn die Glieder schmerzen.
Jetzt, bevor wir vielleicht weitersprechen, das wollten wir ja auch noch über Muskel- und Gelenkschmerzen wollten wir ja noch sprechen, noch einen weiteren Hörer aus Fulda, den Herrn Möhres. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Frau Heinz, ich habe eine Frage gehört, Ingwer und Arnika auch zu den Kräutern aus dem Klostergarten oder sind das Wildpflanzen und wie wirken sie und wenn Sie mir dazu etwas sagen können.
Herr Möhres, nennen Sie die erste Pflanze nochmal, das habe ich akustisch nicht verstanden.
Ingwer.
Ach, Ingwer, alles klar. Also ich habe Arnika, ist eine deutsche Heilpflanze und gehört auch in Klostergärten, allerdings mehr in höheren Lagen. Bei uns hier in der niederrheinischen Tiefebene wächst Arnika nicht. Deswegen haben wir das nicht im Klostergarten. Zu Ihrer Frage, ob das eine Wildpflanze ist oder angebaut, da gibt es ganz spannende Untersuchungen, dass wenn man Pflanzen, Heilpflanzen in der Wildnis sammelt, ihr Heilpotenzial viel, viel höher ist, als wenn man sie kultiviert. Und man stellt dann fest, wenn man Arnika zum Beispiel in großen Flächen anbaut, dass im zweiten und dritten Jahr des Anbaus die Heilwirkung nachlässt, immer mehr nachlässt. Das erfüllt viele mit Kummer, weil man natürlich nicht alle Wildpflanzen wegsammeln sollte für Heilmittel. Und Ingwer ist eine Tropenpflanze. Auch hier sitzt große Heilwirkung in dieser Wurzel, aber den können wir hier auch nicht kultivieren.
Gut, danke schön. Dann machen wir mit den nächsten Hörern weiter, Frau Heinzel.
Ja.
Und zwar aus München hat uns jetzt Frau Lindhuber erreicht. Dankeschön. Grüß Sie Gott.
Guten Morgen. Meine Frage wäre, welche Kräuter bzw. andere Pflanzen Sie anraten würden zum Entsäuern im Zusammenhang auch mit Gelenk- und Muskelschmerzen?
Ja, Sie sprechen da ein wichtiges Thema an, Frau Lindhuber. Tatsächlich sind Menschen, die chronisch schmerzkrank sind, fast immer auch übersäuert. Und dieser Übersäuerung entgegenzuwirken, ist total wichtig. Ich würde das versuchen über die Ernährung und nicht unbedingt über Kräuter. Bei der Ernährung kommt es darauf an, dass man basische Lebensmittel zu sich nimmt und säuernde und säurehaltige möglichst meidet. Also sowas wie Kaffee, jetzt Zigaretten sind kein Lebensmittel, aber Alkohol auch nicht, aber das säuert zum Beispiel. Unbedingt weglassen. Und die Kräuter, die Sie unterstützen bei der Entsäuerung, sind immer Kräuter, die die Leber stärken. Und hier geht es vorrangig um Bitterkräuter. Also Sie können zum Beispiel Mariendistel verwenden oder Schafgarbe oder andere Kräuter, die die Leber aktivieren.
In Form von Tee oder Frischpflanzensaft?
Wenn Sie die Pflanzen haben, bei sich im Garten zum Beispiel, ist Frischpflanzensaft immer eine Herausforderung geschmacklich, aber auf jeden Fall trinkbar. Und da können Sie ja dann auch Gemüse wie Chicorée zum Beispiel untermengen, der ja auch sehr bitter ist, oder in Form von Kapseln in der Apotheke, zum Beispiel Mariendistel-Extrakt in Kapselform.
Gut, ich bedanke mich.
Gerne. Tschüss, Frau Lindhuber.
Auf Wiederhören.
Dankeschön, Frau Lindhuber. Ja, wir wollten noch über Muskel- und Gelenkschmerzen sprechen. Vielleicht, bevor wir mit weiteren Hörern auch reden, Frau Heinzel, entzündliche Gelenke, das haben doch gerade auch ältere Menschen sehr gerne. Was empfehlen Sie da gerade aus dem Klostergarten?
Ja, es hat auch vorhin ein Anrufer, ein Hörer angesprochen, den Rosmarin. Da kann man, das ist ja auch eine tolle Gartenpflanze, die kann sich jeder in den Garten setzen, die ist in der Regel winterhart, kann man einen sogenannten Rosmarin-Spiritus herstellen. Das heißt, Rosmarin ernten, eine gute Handvoll kleinschneiden und mit 70-prozentigem Alkohol ansetzen und dann eine Woche ziehen lassen, abfiltern. Dieser Spiritus, auf Gelenke aufgetragen, hat schmerzlindernde und kühlende Wirkung. Bisschen aufpassen muss man gerade bei älteren Menschen, ist eine Hauttrockenheit ein großes Problem, dass dieser Spiritus die Haut natürlich auch austrocknet. Und wenn man ihn aufgetragen hat, 10 Minuten später, dass man das Gelenk dann wieder eincremt.
Ja, danke schön. Die Frau Engler hat uns jetzt erreicht aus Vaterstetten. Grüß Gott.
Ja. Grüß Gott. Ich möchte was zum isländischen Moos sagen. Das wächst auf den Bergen. Also ich komme aus Tirol. Und meine Mutter hat es immer gesammelt und ist aber sehr bitter gewesen. Und wir haben es halt nicht geliebt als Kinder, diesen Tee zu trinken. Und die Mama hat gesagt, je höher oben man es sammelt, desto wirksamer ist es. Und bei uns heißt hat es Masikentee geheißen, also Masike. Das ist ein umgangssprachlicher Ausdruck.
Können Sie das ins Hochdeutsch übersetzen?
Nein, das kann ich nicht.
Aber
es wächst wirklich bei uns.
Tolle Anregung, danke. Da habe ich auch wieder was gelernt.
Ja, ist keine ausländische Pflanze.
Wunderbar. Vielen Dank. Danke. Ja, super.
Gut.
So ergänzen wir uns gegenseitig.
Gut.
Auf Wiederhören, Frau Lindhuber.
Wiederhören.
Frau Engler, genau.
Ja, auf Wiederhören. Dankeschön für die gute Sendung.
Danke.
Ja, danke. Ja, aus der Nähe, aus dem Kreis Landshut hat uns jetzt Frau Wenninger erreicht. Grüß Sie, ja, Gott.
Grüß Gott, ich möchte mich bedanken für die interessante Sendung und ich möchte noch sagen, ich nehme bei Erkältung gern Holunder.
Ach, wunderbar.
Mhm. Ja, also muss ich sagen, und da habe ich sehr gute Erfahrungen bei Erkältung, gerade bei grippalen Infekten nehme ich gern Holundersaft mit Lindenblütentee und das wirkt immer sehr gut.
Ja,
vielleicht,
tolle Anregung.
Frau Heinzel, erklären Sie noch, was bewirkt der Holunder?
Das ist schön, dass Sie das angesprochen haben, Frau Wenninger. Der Holunder ist ja wirklich früher in jedem Haus, Garten zu finden gewesen. Er hat auf ganz vielen Ebenen heilende Wirkung. Einmal ist es der Holunderblütentee, den man trinken kann. Die Holunderblüte ist infektabwehrsteigernd, ist aber auch schweißtreibend und kann das Fieber unterstützen. Und dann haben wir später die Holunderbeere und der Holunderbeerensaft. Den kann man zum Beispiel heiß trinken oder kalt einnehmen, ist ein tolles Erkältungsmittel.
Ja, ist gut. Danke, Wiederhören.
Danke, Frau Wenninger, für den Tipp. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Aus dem Landkreis Dachau jetzt die Frau Dietrich. Grüß Sie Gott, Frau Dietrich.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Und zwar, das ist jetzt zwar nicht Klostergartenmedizin, aber Hildegard, ich nehme gerne das Pelargonienpulver bei Erkältung und so. Und da wollte ich jetzt fragen, Pelargonien sind ja Geranien, ob man da auch quasi die Balkonpflanzen Geranien hernehmen kann oder ob das wieder extra Art ist, die wo da für Heilpflanze hergenommen wird.
Ja, Frau Dietrich, das ist tatsächlich so, dass auch unsere ganz normale Zier Geranie Heilwirkung hat, aber die liegt eher im schmerzstillenden Bereich. Man kann zum Beispiel die Geranienblätter klein mörsern und eine Auflage machen für schmerzende Gelenke.
Ah, ja.
Während das Pelargonium, das Medizinalpelargonium, das viele auch kennen, das Umkaluabo, auch die Infektabwehr steigert und das Immunsystem stärkt. Es ist eine andere Pflanze. Das ist nicht unsere Haus-Geraniumpflanze.
Gut, danke schön.
Gerne. Tschüss, Frau Dietrich. Wiederhören.
Frau Dietrich, danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Wiederhören. Und Frau Kaiser, Sie haben einen Tipp noch für uns bei Ohrenschmerzen. Ja, aus Luxemburg rufen Sie an.
Gott und guten Morgen. Ja. Frau Hansel, bitte entschuldigen Sie, das ist immer ungehörig, wenn man halbwegs etwas lehrt. Und das ist auch nicht so gemeint. Aber es gibt zurzeit gibt so viele Leute, die sich einbringen, dass die Kinder Ohrenschmerzen haben. Ja?
Ja.
Da gibt es da Hildegard von Bingen, das sind die öligen Rebtropfen. Mhm. Es gibt die einfachen Rebtropfen, die werden nach einem bestimmten Verfahren gesammelt. Und die nimmt man für die Augen und man hat die öligen Rebtropfen für die Ohren. Und das wird ja ums Ohr rumgebracht. Das wird nicht ins Ohr reingebracht, nicht in den Gehörgang rein. Es wird ja ums Ohr herumgebracht für die Kinder. Das lindert die Ohrenschmerzen. Mhm. Und dann hat man noch die Jaspis-Olive, die kann man kaufen, zum Beispiel. Das ist jetzt Werbung, es soll keine Werbung sein. Das Schleiferstübel, das, die machen eine gute Arbeit. Da hat man eine geschliffene Jaspis-Olive. Das wird in den Gehörgang reingebracht. Und man muss ein Kärtchen dranbringen, dass es nicht reinfahren kann. Das ist auch gut, wenn Ohrenschmerzen da sind. Und dann auch die Pelargonien dazu. Mhm. Das für Kinder ist das ganz was Feines. Das nimmt man in dem Fall in Tee und macht ein bisschen Himbeersaft mit rein.
Genau. Frau Heinze, vielleicht können Sie das jetzt einfach auch noch mal kurz kommentieren.
Also das, was mir dazu noch einfällt, ist, dass wir eine Klosterpflanze haben, die heißt Gundermann. Und dieser Gundermann blüht im März. Und die violetten, fast orchideenartigen kleinen Blütchen, ist ein Lippenblütler, kann man auch in Öl einlegen und das ist ein hervorragendes Ohrschmerzmittel. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man dieses Heilmittel herstellt, man ein kleines Wattestäbchen nimmt und das so ein ganz kleines bisschen in den Gehörgang einträgt. Also nicht bis tief hinein, sondern nur den Gehörgang so ein bisschen auskleidet. Das scheint mir in eine ähnliche Richtung zu gehen. Wobei ich Rebtropfen nicht kenne.
Also wie gesagt, das sind Rebtropfen. Sie werden in bestimmten Moment gesammelt, immer nur morgens. Sie macht das ja nach Zeiten, die Ilse. Das ist ja da wieder anders. Nur morgens werden die Rebtropfen gesammelt und dann sind sie für die Augen und die kriegt man frei, im freien Verkauf, so wo Hildegard Produkte verkaufen. Und die öligen Rebtropfen, die werden mit Olivenöl versetzt. Mhm. Und die kriegt man nur in der Apotheke.
Danke für die Anregung.
Und das funktioniert sehr gut. Ich bedanke mich, war sehr interessant mit Ihnen. Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Gottes Segen und noch alles Gute fürs neue Jahr.
Auf Wiederhören.
Tschüss, danke.
Aus Luxemburg war das jetzt, Frau Kaiser. Jetzt gehen wir in den Kreis Tuttlingen. Da ist Frau Zeps am Telefon. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, guten Morgen.
Hallo Frau Zeps.
Ich wollte nachfragen, das Minzenolivenöl zum Einreiben, ob das auch für Kinder geeignet ist.
Das ist insofern auch für Kinder geeignet, als dass das nicht so stark ist wie diese Minzölextrakte, die man in der Apotheke bekommen kann. Das ist ein ganz mildes ätherisches Öl, ja, ist für Kinder geeignet.
Und dann habe ich noch eine Frage. Ich habe in meinem Kräuterbuschen da im August, wo der geweiht wurde, Lavendel mit eingeflochten.
Ja.
Kann ich den zu Tee zubereiten oder soll ich den lieber ins Kräutersäckchen in den Schrank legen?
Der Lavendel kann getrocknet auch als Tee zubereitet werden, wenngleich er geschmacklich eigentlich kein großer Geschmacksträger ist. Bei Lavendel ist es wirklich so, dass man besser ein Kräutersäckchen machen sollte. Da sind wir auch wieder bei den Entspannungskräutern. Für die Nacht hatten wir ja vorhin den Baldrian. Wenn Sie Lavendel in ein Säckchen geben und das mit ins Bett nehmen und vor dem Einschlafen das Säckchen ein wenig reiben, damit dieser wunderbare Duft von Lavendel austreten kann, dann ist auch das schlaffördernd.
Ah ja. Und die Kräuter vom Kräuterbuschen vom August, kann ich die jetzt auch noch verwenden? Ich habe die jetzt nicht dunkel aufbewahrt. Ich habe den Kräuterbuschen immer stehen gehabt, in einer Vase und habe gedacht, jetzt muss ich den doch mal verwenden, oder?
Denn wenn Sie das in einer Vase stehen hatten, im hellen Licht und ganz normal im Zimmer, wird auch nach einem halben Jahr sehr viel Staub darauf liegen. Und ich würde auch sagen, das Licht hat einiges an Inhaltsstoffen mit sich genommen. Ich würde es nicht mehr verwenden für Tee zum Beispiel.
Ah ja, okay. Also Lavendel ins Kräutersäckchen und die anderen wie
für Kinder geeignet, genau.
Wasser oder so.
Ja.
Okay, vielen Dank.
Gerne. Tschüss, Frau Zeps.
Tschüss.
Dankeschön. Ja, ich möchte mich bei allen Hörern bedanken, die unsere Sendung bereichert haben. Frau Heinzel, das waren jetzt zahlreiche Hörerfragen und auch Anregungen, die wir bekommen haben. Und zwar heute wichtig, altes Wissen aus den Klöstern weiterzugeben. Sie sind zu Hause im Steil, im Klostergarten. Was sind denn die nächsten Projekte, die jetzt anstehen? Weil der Klostergarten selbst ruht ja jetzt, aber Sie haben ja in nächster Zeit ein Heilkräuterseminar.
Genau, wir werden im März in Steil ein Heil- und Wildkräuterseminar anbieten, Schwester Paulinia und ich, und werden dort auch auf dem Klostergelände auf jeden Fall noch jede Menge Heilkräuter finden, die wir dann miteinander verarbeiten können, sodass jeder Teilnehmer unseres Seminars auch Heilmittel mit nach Hause nehmen wird.
Also auch im Winter noch, im Frühjahr gibt es ja Heilkräuter zum Sammeln. Welche sind das?
Oh, das ist im März ganz hervorragend. In wunderbarer Qualität wächst dort in Steil Bärlauch. Bärlauch ist ein großes und schmackhaftes Heilkraut. Und wie ich eben ansprach, auch der Gundermann blüht im März. Da kann man diese kleinen Blütchen sammeln. Und auch das Lungenkraut blüht übrigens schon so früh im Jahr. Und auch da kann man die Blütchen schon absammeln und trocknen.
Und für alle, die sich einlesen möchten in die Klostermedizin der Steiler Missionare, Sie sind Mitautorin eines Buches, wo zahlreiche Autoren Beiträge gebracht haben, das heißt Gesund durch die Natur. Und all diese Informationen, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es wie immer beim Radio Horeb Hörerservice. Der hat die Rufnummer 08323 96 75 110. Die Informationen finden Sie natürlich auch im Internet unter horeb.org. Gehen Sie auf den Menüpunkt Programm und neben der jeweiligen Sendung gibt es Informationsfelder, die aufgehen und Ihnen dann zur jeweiligen Sendung, wie jetzt auch zur Lebenshilfesendung, heute Informationen geben. Mit Frau Heinzel können Sie auch Kontakt aufnehmen. Sie ist in eigener Praxis in Mönchengladbach tätig. Der Hörerservice von Radio Horeb gibt Ihnen gerne die Telefonnummer weiter. Frau Heinzel, jetzt erstmal schöne Grüße nach Mönchengladbach und vielen Dank, dass Sie uns jetzt diese Stunde geschenkt haben.
Ich danke
Auf Wiederhören.
Ihnen. Wiederhören.
Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen, behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 96 75 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.